Schönen Abend. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich in diesem wunderschönen Rahmen da begrüßen in der Historischen Gesellschaft der Ärzte. Und wir machen heute etwas ganz anderes. Wir machen eine Veranstaltung in einem neuen Format. Das Thema ist Prostatakarzinom, Watchful Waiting oder Handeln. Wir haben zwei Referenten hier, die beide zu diesem Thema wirklich etwas zu sagen haben. Beim ersten Stefan Madersbacher, der Oberarzt am SMZ Ost ist, auf der Urologie, und Christoph Klingler, der im Moment stellvertretender Leiter der Universitätsklinik für Urologie ist, an der Medizinischen Universität Wien im AKH. Prostatakarzinom ist das häufigste Karzinom des Mannes mit einem Anteil von 26% der Krebsneuerkrankungen. Rund 5000 Männer erkranken jährlich an einem Prostatakarzinom. Und die Mortalität sind 1100 Männer. Und aus diesen beiden Zahlen lässt sich schon ableiten, dass nicht alle, die an einem Prostatakarzinom erkranken, an diesem Prostatakarzinom auch versterben. Ich würde jetzt den Christoph Klingler bitten, Christoph, dass du den ersten Fall vorstellst. Ja.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen einen sogenannten Niedrigrisiko-Prostatakarzinom-Patient vorstellen, ein 66-jähriger Patient, der geringe Komorbiditäten hat, das heißt, er hat eigentlich nur eine arterielle Hypertonie, die mit einer Single-Medikation gut einstellbar ist. Bei der digital-rektalen Untersuchung ist er eigentlich unauffällig, hat eine mittelgroße Prostata und hat ein Gesamt-PSA von 6,65. Und wegen erhöhten PSA ist er dann gestanzt worden und in zwei von den Stanzen von 14 genommenen sind positiv mit einem Adenokarzinom Gleason Score 6, 3+3. 5% und 10% der Stanzzylinder sind befallen, bei einem Gesamtvolumen von der Prostata von 35 Gramm.
Ich würde dich jetzt bitten, Stefan, dass du sozusagen dich als Advokat ins Zeug wirfst, ja, und sagst, warum ist es wirklich ganz, ganz schlimm, wenn dieser Patient radikal prostatektomiert wird?
Active Surveillance, das ist, um das geht es bei dem ersten Patienten, das sind Patienten, die fit sind für eine kurative Therapie, wo es darum geht, die Nebenwirkungen der Therapie zu vermeiden. Man versucht mit dem Konzept der Active Surveillance das Problem der Übertherapie in den Griff zu bekommen. Die relevantesten Leitlinien heute für den deutschsprachigen Raum sind die S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Jeder, der damit beschäftigt ist, sollte sich einmal durchlesen. Eine unfassbare Arbeit, über 650 Seiten, wo die gesamte Evidenz sehr, sehr gut dargestellt wird und wo auch die, ich komme da noch einmal drauf hin, wo die Einschlusskriterien für ein Active Surveillance sehr, sehr genau charakterisiert sind. Immer das Gleiche ist das PSA unter 10. Es ist der Gleason Score 6 oder weniger. Mehr als eine oder zwei Stanzen positiv sollte nicht sein. Und man sagt immer, dass weniger als 50% der Zylinder befallen sind. Das sind eigentlich die Standardkriterien, wie sie in allen Leitlinien und auch in den klinischen Studien verwendet werden. Und dann müssen diese Patienten sehr engmaschig kontrolliert werden. Es setzt einen Patienten voraus, der das Problem versteht und der eine hohe Compliance hat. Man sagt, dass dem Patienten alle 3 Monate muss man den PSA-Wert bestimmen und, da gibt es aber durchaus unterschiedliche Meinungen, es werden Rebiopsien gefordert. Ja? Rebiopsien nach 12 Monaten und dann nach 2 bis 3 Jahren und dann abhängig des PSA-Wertes. Und dann gibt es ganz genaue Kriterien, wann man den Pfad dieser Active Surveillance verlassen sollte. Und das ist dann, wenn das PSA ansteigt, wenn die Verdoppelungszeit kürzer als 1 bis 3 Jahre ist und das Allerwichtigste, wenn man in der Biopsie auf einmal sieht, hoppla, da ist doch mehr an Tumor vorhanden, es ist auf einmal ein 7er oder 8er oder es sind mehr als 2 bis 3 Stanzen positiv. Das sind die Gründe, wo man dann sagt, hoppla, das ist ein Tumor, der doch ein höheres Risikoprofil hat, wo man wahrscheinlich bei der ersten Einschätzung falsch gelegen ist und der Patient braucht dann eine kurative Therapie.
Was spricht für die radikale Prostatektomie?
Naja, das ist jetzt vereinfacht mal gesagt, das will man jetzt mal gar nicht mehr
zu viele Biopsien, ja. Ein irrsinnig mühsames Programm.
Nein, eins ist der Patient auf jeden Fall los, den Tumor. Ja? Und nach der Operation sofern sie gelingt und alles in Ordnung ist, ist das PSA 0. Das heißt, das Monitoring ist natürlich klarerweise wesentlich einfacher. Es gibt zwei Gruppen von Patienten. Die einen sind sehr froh, dass man sagt, na, man muss nicht operieren oder man muss nicht das und jenes machen. Man kann tatsächlich zuwarten. Und bei den anderen ist, auch wenn man sagt, das wäre wirklich eine super gute Option für den, da ist eben nur der Gedanke, Krebs zu haben, unerträglich für den Patienten.
Kommentare, Anmerkungen, Diskussionsbeiträge aus dem Publikum?
Zum Ersten ist es so, es gibt eine sehr gute Publikation, 2006 im Cancer publiziert, die gezeigt hat, dass die Angst der Patienten, einen diagnostizierten Tumor mit sich herumzutragen, ohne weitere Behandlung, das Hauptargument gegen die Active Surveillance darstellt.
Ja, so ist es.
Das Zweite ist, dass am Memorial eine große Studie gemacht wurde, retrospektive Daten über 2000 Patienten, wo sie angeschaut haben, was ist mit den Patienten, die wir radikal prostatektomiert haben, die Low-Risk-Tumoren waren, wären sie Kandidaten für die Active Surveillance gewesen und da waren 40% der Patienten höhergradige Tumoren. Höheres Stadium, höheres Risiko.
Sie wissen genauso wie ich, dass das Cancer Specific Survival in allen Active Surveillance Studien mittlerweile Follow-up zwischen 8 und 10 Jahre annähernd 99% ist. Ja? Das heißt, interpretierte Daten so, natürlich gibt es diesen Staging Error, aber zumindest über 10 Jahre scheint der klinisch nicht wahnsinnig schlagend zu werden. Ja?
Das Kriterium, das diesen ganzen Studien zugrunde liegt und meiner Meinung nach falsch eingeschätzt wird, ist, dass ständig nur das Überleben der Patienten als Kriterium herangezogen wird. Es geht ja letztlich um die tumorbedingte Morbidität im Verlauf der Erkrankung. Es ist nicht egal, ob einer 10 Jahre lebt nach radikaler Prostatektomie oder 10 Jahre nach Active Surveillance lebt und der eine kriegt ein lokales Problem mit dem Tumor und der andere kriegt es nicht. Leben tun sie unterm Strich gleich lang. Aber sie haben einen geringeren Leidensdruck in dieser Zeit zu erfüllen. Das ist für mich ein ganz persönlicher, wesentlicher Grund, warum ich als Chirurg dazu neige, eher diese Leute zu operieren, als ihnen die Active Surveillance anzubieten.
Das größte Problem, was ich mit Active Surveillance allgemein habe, ist, es gibt halt ganz wenige Parameter, die mir ein Aggressivitätsmodell des Tumors primär und sozusagen im Follow-up genau herausholen lässt.
Was ich jetzt mitnehme von der Diskussion ist, dass beide Strategien wichtig sind, dass die Qualitätskontrolle und teilweise auch die Durchführung der radikalen Prostatektomie einfacher ist als die Active Surveillance und dass es für die Active Surveillance eigentlich relativ wenige wirklich standardisierte Programme gibt und dass man vielleicht da sich doch Gedanken machen könnte, dass man das auch an akademischen Zentren vielleicht oder auch an großen Spitälern wirklich etwas aktiver organisiert. Gibt's,
Darf ich nur ganz kurz zur Standardisierung. Mhm. Die Active Surveillance ist 1000-mal mehr standardisiert als die radikale Prostatektomie. Ja, das muss ich auch sagen. In der Durchführung, in der Indikation, in der Lymphadenektomie, in der ausdehnenden Lymphadenektomie und so weiter. Also das kann man nicht sagen. Die Active Surveillance-Protokolle sind sehr, sehr, sehr gut standardisiert sogar. Was ich dir recht gebe, was es nicht gut gibt, sind Langzeitstudien. Es gibt keine einzige Studie mit länger als 10 Jahren. Das muss man schon sagen. Ja, aber standardisiert ist das sehr wohl und wahrscheinlich standardisierter wie die Operation.
Dass Active Surveillance schon eine große Herausforderung ist und dass es wahrscheinlich in einem interdisziplinären Konzil besser aufgehoben ist unter strenger Qualitätskontrolle als in einer Ordination. Stimmt das so?
Wir haben so eine interdisziplinäre Sprechstunde im Donauspital, wo wir zusammen mit einem Radio-Onkologen die meistens kritischen Fälle, also wo es wirklich hin und her geht zwischen einzelnen Therapiemodalitäten, gemeinsam besprechen. Da setzen wir uns eine halbe Stunde zusammen und diskutieren das mit den Patienten. Das wäre sicherlich wahrscheinlich das Allergescheiteste, wie man diese Patienten in Zukunft managen, dass man sie gemeinsam interdisziplinär bespricht, aber das ist halt aus Zeitgründen.
Also dass man dort bespricht man sich dann, dass man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt.
Nein, das tun wir nicht.
Aber gehört für so eine interdisziplinäre Sprechstunde, die ja auch immer so eine Wunschvorstellung ist irgendwie von vielen, Und wo, glaube ich, zum Beispiel Active Surveillance wirklich, wirklich gut aufgehoben wäre, eben auch zwischen den Strahlentherapeuten, den Urologen, gehört da nicht auch der Pathologe dazu?
Ich bin ganz der Meinung, dass man schwierige Fälle oder wo man sagt, das ist einfach nicht so eindeutig, dass man da sehr wohl eben so ein interdisziplinäres Board sicherlich brauchen kann bzw. braucht. Und zweifelsohne ist dann auch die Diskussion des Falles mit dem Pathologen sicher auch sehr hilfreich. Weil das erstens einmal auch ein lerntechnisches für beide Seiten ist. Und die Interpretation manchmal natürlich auch für einen Pathologen auch, ich sage mal so, infolge der besseren Awareness mitunter auch einen entsprechenden anderen Stellenwert hat.
Wir wechseln jetzt ein bisschen den Gang und kommen zu einem anderen Krankheitsstadium des Prostatakarzinoms. Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, ob ein Patient, den Fall wird uns der Stefan Madersbacher jetzt schildern, ein asymptomatischer Patient mit Metastasen, ob was mit diesem Patienten passieren soll. Was spricht für Watchful Waiting, was spricht für das Zuwarten, bis Symptome auftreten. Ich glaube, in diesem Setting hat Watchful Waiting, wenn auch nicht viel, aber vielleicht doch noch eine kleine Rolle. Ja? Und was spricht für eine sofortige Hormontherapie?
Der zweite Fall ist ein 76-jähriger Patient, der nie eine urologische Kontrolle durchlaufen hat und der beim Hausarzt einmal eine Blutabnahme gemacht hat, vielleicht hat er es versehentlich angekreuzt, PSA 130 Nanogramm pro Milliliter, Normwert zwischen 4 und 6, je nachdem wie man das sieht. Der Patient wird zum Urologen transferiert, er hat rektal einen T3-Tumor, also ein organüberschreitendes Tumor. Der Patient ist völlig asymptomatisch, er hat keinen Resthirn, die Nieren sind beidseits unauffällig. Es wird eine Biopsie der Prostata gemacht, 4 von 12 Stanzen positiv, ein Gleason-Score 7. Es wird ein Knochenscan gemacht, wie er heute empfohlen wird, beim PSA über 20 oder über 40, kann man streiten. Dort hat er 2 Herde im LWS-Bereich. Ein bisschen hat, der Patient hat diskrete kardiovaskuläre Komorbidität. Und die Frage, die sich jetzt stellt, braucht der Patient sofort eine Hormontherapie? Der Patient hat Metastasen und ist asymptomatisch. Und da werde ich mich wieder auf die schon zitierten S3-Leitlinien zurückziehen, die also ganz klar sagt, wenn der Patient Metastasen hat und er hat Schmerzen, muss ihm eine Hormontherapie angeboten werden. Das ist gar keine Frage, ist eine extrem effiziente palliative Therapie. Sie schreiben aber auch, wenn der Patient asymptomatisch ist, so wie dieser, kann ihm eine sofortige Hormontherapie angeboten werden. Also sie sind schon deutlich zurückhaltender.
An keiner anderen Tumorentität, ja, würden wir auch nur auf die Idee kommen, Patienten nicht zu behandeln.
Weil
und noch dazu mit einer wenig invasiven Therapie wie einer Hormontherapie.
Sind. Heute kriegen ja die Patienten in einem viel früheren Stadium zum Teil die Hormontherapie und man kann jetzt diese Langzeiteffekte sehen. Deswegen ist das Statement, dass man sagt, naja, das ist ja eine relativ harmlose Therapie, eigentlich nicht richtig. Das ist eine Therapie, die gerade wenn der Patient kardiovaskuläre Risikofaktoren von Anfang an hat, durchaus zu Komplikationen und zu Problemen führen kann. Und es gibt eine ganze Serie von Studien zur Langzeitnebenwirkung in der Hormontherapie. Das hat nichts mehr zu tun mit Hot Flashes, mit Libidoverlust, mit erektiler Dysfunktion. Da geht es um Dinge wie Osteoporose, osteoporotische Frakturen, Huftfrakturrate, Insulinresistenz, metabolisches Syndrom, kardiovaskuläre Morbidität und kardiovaskuläre Mortalität.
Bezüglich der Komplikationen, ich muss ehrlicherweise sagen, manche Sachen sind völlig unstrittig. Ja. Zum Beispiel die Osteoporose, das ist dramatisch viel stärker, als wie zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit der Frau beispielsweise. Also der Hormonentzug ist sicherlich eine dramatische sozusagen Implikation für die Osteoporose, Das Gleiche gilt für andere Nebenwirkungen.
Für diese muss man schon sagen, auch wenn es Lege Artis gemacht wird, eine Therapie gibt.
Richtig, ja. Und man muss jetzt zum Beispiel auch sagen, gerade das kardiovaskuläre Risiko, das muss man auch sagen, das ist wahrscheinlich auch lange nicht beachtet worden. Ja. Da hat man wahrscheinlich, das hat man auch nicht, vielleicht gar nicht gewusst oder nicht realisiert. Auch da, ich will jetzt nicht sagen, es gibt eine Therapie, aber wenn man natürlich sagt, ich tue den Patienten evaluieren, tue ihn internistisch vielleicht kardiologisch behandeln oder mache entsprechende Vorkehrungen, sowohl für die Osteoporose und kardiologisch, bleibt es jetzt offen, ob diese Daten sich dann wahrscheinlich nicht dramatisch verbessern würden. Also gerade das kardiologische Risiko ist doch wahnsinnig umstritten. Vor allem, das geht dann schon darum, machen das nur die Antiandrogene, machen das zum Beispiel die LHRH, analog auch in der gleichen Weise, ist eigentlich nicht doch die Orchiektomie, die heute ja fast verschwunden ist, eigentlich doch nicht viel besser als die ganzen Medikamente, die hier zum Beispiel verwendet werden.
Ich will nur, wie soll man sagen, allergisieren oder bewusst machen, dass man auch diese Patienten, die eine Hormontherapie benötigen, risikostratifizieren kann. Ja. Man kann die risikostratifizieren nach der Anzahl der Metastasen, nach der Lokalisation der Metastasen, nach dem kardiovaskulären Risiko. Man kann sie aber auch stratifizieren nach dem initialen Ansprechen auf die Hormontherapie. Es gibt sehr, sehr gute Daten aus den intermittierenden Studien, die also zeigen, wenn der Patient initial auf die initiale Hormontherapie nicht mit einem BSA unter 4 geht, dass der Patient nur mehr 16 Monate lebt. Mit dem Patienten brauche ich mir über diese Langzeitnebenwirkungen keine Gedanken machen. Aber wenn der Patient initial auf unter 0,5 geht, lebt der durchschnittlich 70 Monate. Und da muss ich mir schon Gedanken machen, ob ich dem Patienten das langzeitmäßig antue oder ob ich nicht zum Beispiel einen möglichen Ausweg, wie zum Beispiel eine intermittierende Hormontherapie, wähle.
Es geht natürlich um die Lebensqualitäten, wenn die natürlich durch medikamentöse Intervention provoziert, sozusagen schlechter wird, dann ist es natürlich logischerweise eine Therapie, die man sich immer überdenken muss. Ja.
Der Beweis, dass die frühe Hormontherapie das Leben verlängert, der ist nicht schlüssig gebracht. Die berühmte Studie vom Studer, die 3091er-Studie, es waren M0-Patienten, da waren aber viele M1 dabei, weil sie mit hohem BSA inkludiert worden sind, da war das Überleben nahezu gleich in beiden Gruppen. Und was interessant war, im Watchful-Waiting-Arm haben die Hälfte der Patienten nie eine Hormontherapie bekommen, weil sie entweder nie braucht haben oder weil sie an was anderem gestorben sind.
Schon ganz interessant, die Studie, die du angesprochen hast vom Studer, jetzt ist gerade eine erschienen im European Urology, auch unter anderem vom Studer, geschrieben vom Balliarulo, glaube ich hat er geheißen, die sagen unter Anführungszeichen, da ist sozusagen gar keine unter Anführungszeichen Debatte mehr, dass sozusagen eine immediate unter Anführungszeichen Hormontherapie heute außer Zweifel ist bei der Metastase oder bei metastasierten Patienten. Eben weil sie sagen, wenn dann die Symptomatik auftritt, ist sie mitunter nicht mehr voll reversibel. Patienten, die Metastasen Komplikationen haben, das sind natürlich teilweise schon furchtbare Komplikationen. Ja. Eines gibt es natürlich schon. Man muss schon sagen, die Problematik liegt ja immer daran, dass man sagt, ich warte sozusagen, bis der Patient symptomatisch wird. Und dann ist natürlich klar, dann muss er behandelt werden. Und jetzt ist eigentlich die Datenlage doch relativ schlüssig, dass sie sagt, wenn ich dann mit der Hormonbehandlung beginne, dann ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit sozusagen die Symptomatik und der Anführungszeichen oder die Tumorprogression nicht mehr voll reversibel. Ich glaube, Active Surveillance, auch Watchful Waiting, das sind, glaube ich, Konzepte, die sehr wohl einen guten Stellenwert haben, wo wir uns aber in einer Problematik befinden, wo wir keine wirklich guten Parameter haben, mit denen wir gesichert, wenn ich jetzt mal so sagen will, sagen können, wann wird es kritisch, weil das ist genau das, was der Patient wissen will. Es ist meiner Meinung nach klar, dass es Patienten gibt, die von Active Surveillance beispielsweise sehr profitieren können. Die brauchen aber viel Zeit, viel Verständnis, viel Konsultation.
Nein, ich glaube, alle mit dem Prostatakarzinom betreuten Ärzte müssen einfach sensibilisiert sein, dahingehend, dass nicht jeder Patient sofort jede Therapie benötigt, dass man die Patienten heute relativ gut stratifizieren kann in den einen oder anderen Arm, dass man die Patienten umfassend aufklären soll, gerade vor allem die Niedrigrisikopatienten, da gibt es halt heute mit der Operation der Strahlentherapie und der Active Surveillance drei Optionen. Woran es nach wie vor scheitert, sind verlässliche Prognoseparameter, das ist überhaupt keine Frage. Und da muss man relativ realistisch und pessimistisch in die Zukunft schauen. Trotz aller Proteomics und Genomics und Versuche der letzten 10 Jahre sehe ich in den nächsten 5 bis 7 Jahren keinen Marker am Horizont erscheinen, der uns da eine verlässliche Hilfe geben wird. Wir werden wahrscheinlich die nächsten 5 bis 7 Jahre mit den Markern leben müssen.
Ich glaube, es ganz was Wichtiges ist, das steht auch in den Leitlinien und ich glaube, das ist auch was ganz Natürliches, dass man den Patienten entsprechend aufklären muss.
Etwas ist sicher ganz wichtig und es wird in Zukunft noch viel mehr werden, ist das Thema der Interdisziplinarität, gerade bei hier mit Strahlentherapeuten und Urologen, diese Patienten gemeinsam zu diskutieren.
Mit diesem Statement möchte ich jetzt eigentlich aufhören. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, ein sehr schönes Ergebnis. Ich glaube, dass wir im Dialog das Beste für die Patienten machen können. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind und auch für die wirklich wichtigen Beiträge. Danke vielmals, dass Sie da waren.